Esther.
Und hallo, hier ist Lena und wir starten direkt rein in die nunmehr zweite Pushing Limits Story. Eine Episode, die ihrem Namen, kann man schon so sagen, alle Ehre macht, denn als Gesprächspartner habe ich diesmal niemand Geringeres als Sebastian aka Sepp Breuer zu bieten. Der Name könnte dem ein oder anderen Radsport-Szene-Beobachter, ich würde sagen, durchaus bekannt sein. Der Gute hat nämlich 2022 das Gravel Race Badlands gewonnen und das ist ja durchaus so ein gehyptes Rennen aktuell in der Gravel-Ultra-Szene. Insofern, krasser Typ, vor allem in Kombination mit dem Videografen seines Vertrauens, Sebastian aka Basti Samek. Wenn die beiden unterwegs sind, dann kann man nämlich davon ausgehen, dass richtig guter Content, richtig gute Filme das Ergebnis sind. So auch mit Blick auf ihr neuestes Werk, das trägt den Titel Endless, liefert feinste Bike-Ultra-Race-Unterhaltung und dreht sich um all das, was bei Sepp nach Badlands so los war. Spoiler, geil war davon jetzt nicht unbedingt alles, aber gibt trotzdem so etwas wie ein Happy End und zwar beim Atlas Mountain Race. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil Sepp und ich über all das natürlich gesprochen haben. Aber was ihr euch schon mal merken könnt, ist, mit dem Film gehen die beiden auf eine kleine, aber feine Premierentour durch Deutschland. Los geht's schon am 3. Mai in Köln. Es folgen dann ja verschiedenste Stationen, unter anderem München am 9. Mai. Sepp und Basti sind natürlich jeweils vor Ort. Möglichkeiten zum Austausch gibt's also. Einen Link für die Tickets packe ich euch in die Shownotes, denn das Coole ist, der Ticketpreis von 9 Euro, der wird komplett gespendet und zwar in die Förderung des Nachwuchsradsports. Warum Sepp das so wichtig ist, das erklärt er dann am besten gleich mal selbst. Und ja, denjenigen, die letzte Pushing Limits Story gehört haben, kann ich schon mal sagen, ganz ehrlich, diesmal ist der Ton wirklich tippitoppi. Gruß geht an der Stelle auch raus an Nix Papa. Wirklich fettes Sorry für die Qualität der einen Tonspur letztes Mal. Aber diesmal, da sind wir echt sauber unterwegs. Und deswegen sag ich jetzt auch Mund zu, Ohren auf und rein in den sehr relaxten Podcast mit Sepp Breuer. Viel Spaß bei der Pushing Limits Story. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, gleich ganz am Anfang, oder beziehungsweise nicht ganz am Anfang, so im Laufe des Films war, immer dieses Warum, Sepp, warum? Diese Frage, warum? Und ich habe mich dann gefragt, wie oft hast du dir diese Frage eigentlich selber gestellt? Bei so einem Rennen, egal ob Badlands oder Atlas Mountain Race, egal. Wie oft stellt man sich diese Frage, warum? Weil es ist schon sehr spannend gewesen, dass du zwischendurch echt schon aggro auch warst. So, dass nicht alles so nach Plan lief.
Genau, die Frage nach dem Warum stellst du die eigentlich gar nicht so oft, weil ich bin der Überzeugung, dass man die eigentlich schon vorher beantwortet haben sollte, weil wenn du sie dir irgendwann fragst, da gibt es halt eigentlich keine vernünftige Antwort drauf, weil wo könnte der Grund sein, 1350 Kilometer durch Marokko zu fahren? Das heißt, im Grunde genommen musst du dir da irgendeine gute Antwort schon vorher parat legen, bevor das Ganze losgeht. Du stellst dir aber viel öfter die Frage, wie lange noch? Das ist so eher das Ding, was dich begleitet, aber ja, auch da musst du halt irgendwie so ein bisschen was im Petto haben, damit du die Frage auch vernünftig beantworten kannst für dich selber, weil wenn du jetzt sagst, wie lange noch und du hast dann irgendwie 1000 Kilometer noch auf der Uhr, das wird dann natürlich mental auch super schwierig, aber da ist es immer ganz hilfreich, wenn du dir so kleine Runden baust, das heißt, du kennst irgendwie deine Hausrunde zu Hause, die hat irgendwie 100 Kilometer, dann sagst du, ach komm, die Runde jetzt noch 10 Mal, so nach dem Motto. Und auf jeder Runde gibt es irgendwie was zu essen oder so in der Richtung. Das hilft mir dann viel mehr, als wenn ich mir jetzt die ganze Zeit die Frage beantworten müsste, warum ich den Quatsch da eigentlich mache.
Aber die Frage ist schon berechtigt, oder? Und wie oft wird sie dir eigentlich gestellt?
Die Frage kommt ständig. Also ich glaube.
Junge, warum machst du sowas? Warum ziehst du dir sowas rein? Und man fragt es sich deswegen, muss ich auch echt sagen, weil du zwischendurch auch wirklich echt so Momente hast, wo man merkt, das ist jetzt so, das hat dich dann selber geärgert so. Und dann fragt man sich natürlich schon, naja, du kannst mit deiner Zeit auch theoretisch was anderes anfangen.
Ja, absolut. Also ich glaube, am häufigsten wird mir die Frage von meiner Frau gestellt, warum machst du das eigentlich und warum machst du generell so viel, plus halt auch deinen normalen Job hin und also nebenher oder hauptberuflich. Dann nebenbei noch so ein bisschen das eigene Kaffeebohnen-Startup. Also das ist schon wirklich die Frage, warum mache ich den ganzen Quatsch? Aber ich kann halt einfach von mir sagen, weil ich das liebe, weil ich da super viel Spaß dran habe und warum du natürlich dann am Ende 1350 Kilometer durch Marokko fahren musst. Also zum einen, ich habe mir natürlich die Distanz selber nicht ausgesucht. Die kam halt vom Veranstalter. Und zum zweiten ist es halt einfach so, für mich war es halt so die Suche nach der neuen Herausforderung. Also ich habe Badlands, ich glaube, ganz erfolgreich abgeschlossen. Das war dann quasi so ein Häkchen dran, wo ich bis dahin dachte, das ist so das Krasseste, was ich eigentlich machen kann. Und dann überlegst du halt, okay, was ist eigentlich so außerhalb meiner Komfortzone? Und für mich war immer ganz klar, so dieses teilweise draußen schlafen, dann auch noch bei Kälte. Also ich bin sehr, sehr kälteempfindlich im Grunde genommen. Und das waren so schon die beiden Aspekte, die du da in Marokko findest. Also Marokko klingt ja im ersten Moment erstmal nach Surfen, Strand und Highlife.
Sonne, ja.
War aber genau das Gegenteil. Es war arschkalt mit bis zu minus 7 Grad in der Nacht und auch Schneefelder, über die wir drüber gefahren sind. Das heißt im Grunde weit, weit außerhalb meiner Komfortzone. Und mit 1350 Kilometern bist du halt auch gezwungen zu schlafen. Das heißt, bei Badlands konnte ich so durchfahren, die 43 Stunden. Jetzt 100 und ich glaube 3 Stunden oder 104 Stunden in Marokko, ja, da musst du ja schlafen. Und da war dann klar, in Marokko ist halt nicht irgendwie in jeder Ecke ein schönes Hotel oder irgendwie sowas. Ja, und da musst du halt auch mal an der Tankstelle, an der Zapfsäule draußen schlafen. Und das waren so zwei Dinge, die halt für mich irgendwie unvorstellbar waren bis dahin. Aber ich bin auch über dieses Limit drüber hinausgegangen und habe mir das jetzt angewöhnt, dass ich das dann doch irgendwie machen kann.
Wenn man so oft an so Limits gerät und dann ja auch sie ganz bewusst übertritt, was gibt es denn dann noch für Limits? Also dann ist es ja umso schwieriger, da noch den nächsten oben drauf zu setzen, oder?
Ja, es geht jetzt auch nicht, also es soll jetzt auch nicht irgendwie total eskalieren, das definitiv nicht. Mhm. Aber es ist natürlich auch mal gleichzeitig so ein bisschen die Kombination aus diesem neue Limit suchen und drüber hinausgehen, aber halt auch gleichzeitig ja, was, ich sag mal, Reisen bildet. Und ich komme durch diese Rennen natürlich auch an Ecken, ja, wo ich sonst wahrscheinlich niemals hinkommen würde. Also Chile, Marokko, Island dieses Jahr, das sind so Orte, da kommst du ja nicht auf die Idee, mal irgendwie so hinzufahren, beziehungsweise nach Marokko, wie gesagt, vielleicht schon, wenn du Surfer bist. Aber die wenigsten Leute gehen halt ins Atlasgebirge und das ist natürlich so die Kombi aus allem. Ich sage das ganz oft, früher als ich Straßenrennen und Mountainbike-Rennen gefahren bin, da bist du zu einem Wettkampf hingeflogen, hast den Wettkampf gemacht und bist nach Hause geflogen und du hast eigentlich von den schönsten Flecken da gar nichts gesehen. So geht es ja wahrscheinlich auch ein bisschen den Triathleten, die fliegen dann irgendwie nach Kona oder wie auch immer und die wenigsten, ja, wobei Kona ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die ja schon recht…
Nee, da musst du schon länger
genau, da
sein.
Da musst du früh anreisen.
Zeit totschlagen.
Aber keine Ahnung, nehmen wir jetzt, wie ich glaube, dem nächsten, der hier Ibiza und Co., die Rennen, die anstehen. Ja, da fliegst du halt hin, machst das Rennen, fliegst du nach Hause. Aber du siehst ja von Land und Leute nichts. Du kriegst von der Kultur nichts mit. Und jetzt so ein Rennen wie in Marokko beispielsweise war halt so ein krasser Eindruck von allen Seiten. Gastfreundschaft der Menschen dort. Wir sind zu denen nach Hause eingeladen worden. Du guckst halt wirklich, wie leben die. Und das sind alles so Eindrücke. Das kommt natürlich doch noch damit zu. Und dann hast du vielleicht auch so vor Augen immer so eine Liste, wo würde ich gerne auf diesem Planeten irgendwie mal sein? Wo möchte ich hin? Was möchte ich erkunden? Und wenn du das natürlich dann auch mit Rennen kombinieren kannst, umso schöner. Und das ist ja ein absoluter Traum auch.
Ja, voll. Du hast jetzt aber schon so ein bisschen angerissen, wir sind jetzt straight ins Gespräch rein und waren plötzlich bei 1350 Kilometern durch Marokko. Vielleicht müssen wir ein bisschen ausholen und sagen, also ich würde sagen, die letzten anderthalb oder zwei Jahre waren schon bewegt.
Ja, absolut.
Bei dir insgesamt. Ja. Vielleicht kannst du einen kurzen Abriss geben, was in den letzten zwei Jahren so passiert ist und wo du überall am Start und vor allen Dingen auch mit welchem Ergebnis warst, weil das dürfte dem einen oder anderen definitiv ein Begriff sein.
Genau, also da muss ich vielleicht tatsächlich noch ein bisschen weiter ausholen. Also im Grunde genommen hat alles für mich so ein bisschen damit angefangen, so blöd sich das am Ende auch anhört, nach Corona, vor rund zwei Jahren ist einer meiner besten Freunde an Krebs verstorben. Das war eine Person, die mir immer gesagt hat, versuch halt was aus seinem Leben zu machen, beziehungsweise versuch halt auch das Leben zu genießen. Und das hat er mir halt auch immer so ein bisschen vorgelebt. Und dann irgendwie mitzubekommen, dass das Leben dann doch sehr, sehr schnell innerhalb von ein paar Wochen vorbei sein kann, hat mir wirklich die Augen geöffnet, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, dieses typische zum Rennen hin und dann wieder nach Hause und nur Stress und nur Leistungsgedanke etc. Das war wie so ein Lichtschalter, der da umgelegt worden ist. Und dann habe ich halt angefangen, zu überlegen, auf was habe ich Bock? So, und Dann kam halt so Sachen wie das Transcontinental Race, du fährst mit dem Fahrrad einmal quer durch Europa. Das war schon irgendwie ein Reiz. Badlands, das hatte ich davor das Jahr schon gemacht. Das war eh auf meiner To-Do-Liste, weil es da nicht so erfolgreich gelaufen ist. Aber auch wirklich diese Länder zu erkunden, wo du sonst nie hinkommst. Kanada, Kolumbien, USA. War vorher noch nie in den USA. Und da habe ich halt angefangen, mir so eine Liste zu machen über die Länder, was für Wettkämpfe, was reizt mich wirklich. Und ja, genau, dann kam eins zum anderen. Dann habe ich das Transcontinental Race bestritten. Da lief es dann leider nicht ganz so gut nach 2000 Kilometern, war Schicht im Schacht. Da hatte ich ziemlich große Sitzprobleme und Knieprobleme. Und habe dann in Italien das Rad an die Wand gelehnt und habe dann eine Woche Urlaub mit meiner Frau gemacht. Bin ich so ein bisschen resettet und habe dann Badlands gewonnen. Was so im Nachgang betrachtet schon irgendwie auch eine riesengroße Veränderung in meinem Leben war, muss man ganz ehrlich sagen. Weil auf einmal bist du halt der Badlands-Sieger. Ja, und keine Ahnung, dann sind wir nach Chile geflogen zum Race Andes, was wahnsinnig war von den Menschen her, vom Land. Dann jetzt nach Marokko. Dieses Jahr stehen große Sachen an. Amerika, Girona. Da ist halt so viel dabei. Genau, und das ist so das, was ich eigentlich die letzten 2 Jahre gemacht habe.
Und das war immer der Output. Also das, was du jetzt gerade geschildert hast, ist immer das, was man am Ende auch sieht. Wo wir beim Thema sind, auch warum wir gesagt haben, das ist eigentlich genau das, was wir so unter Pushing Limits Story verstehen, weil der Output ist immer genialer Content. Aber ich würde gerne noch, bevor wir über den Output tatsächlich sprechen, über das neueste Filmwerk sozusagen, was das Ergebnis war, kurz darüber sprechen, was man nicht sieht. Weil ich glaube, das ist sowas, worüber man sehr, sehr selten spricht. Also es ist toll, dass du 1350 Kilometer durch Marokko fahren kannst, aber worauf hast du verzichtet auf dem Weg dahin? Das ist eben halt nichts, was mal eben so kommt.
In der Tat, also der Verzicht ist dann schon recht hoch, wobei ich glaube, ich sagen muss, dass der Verzicht meiner Frau halt noch viel größer ist, weil klar, die verzichtet nicht nur in der Zeit, wo ich dann in Marokko irgendwie rumhampel, sondern die verzichtet halt auch vorher. Das heißt, ich habe einen ganz normalen Job bei der Firma Schwalbe im Liaison-Management. Das heißt, ich arbeite zu 100%, mache auch Überstunden, habe da auch sehr, sehr viel Reisetätigkeit. Das heißt, aus der Sichtweise bin ich schon nicht so oft zu Hause. Dann kommt halt noch mein eigenes Rennfahren dazu. Und ja klar, wenn du sowas machen willst, musst du natürlich auch topfit sein. Das heißt, du musst trainieren. Ich kann halt auch nicht jede Nacht irgendwie mir hier die Nacht um die Ohren schlagen. Das heißt, feiern gehen oder so ein Kram. Das sind alles so Sachen, wo sie natürlich dann auch zurückstecken muss. Mein Verzicht fällt mir jetzt gar nicht so krass auf, weil ich im Grunde genommen das schon seit Jahren mache und das halt auch meine Passion ist. Aber ich glaube, dass der Verzicht auf ihrer Seite halt einfach noch viel, viel größer ist als bei mir.
Wie wichtig ist es dann, so ein Umfeld zu haben, das dazu bereit ist, darauf zu verzichten? Und wie oft hast du Danke gesagt in den letzten 2 Jahren?
Immer wenn ich mal dran denke, dann bedanke ich mich auch. Wahrscheinlich viel zu selten. Also an der Stelle auch nochmal Danke. Jetzt hören es alle. Das ist schon.
Also das Umfeld ist schon dabei, ne? Das Umfeld ist schon auch entscheidend, sonst kannst du nicht 1350 Kilometer.
Absolut. Also das Umfeld ist, ohne das wäre es gar nicht möglich. Also das fängt halt bei meiner Frau an. Und das hört dann beispielsweise beim Basti auf, der mich dann regelmäßig begleitet oder mittlerweile bei allem, was ich mache, begleitet und mir auch sehr, sehr viel Arbeit abnimmt, wofür ich extrem dankbar bin. Sonst wird dieses ganze System halt überhaupt nicht funktionieren. Und klar, da ist natürlich auch noch ein Trainer, der sich auch darum kümmert. Das heißt, ich muss halt in meiner Situation auch noch immer darauf achten, dass es irgendwie auch mit meinem Job zusammenpasst, mein Training. Das heißt, ich trainiere irgendwie nach der Arbeit oder wenn ich jetzt auf Reise bin, dass ich dann irgendwie weiß, dass ich in den Tagen vielleicht weniger oder gar nicht trainieren kann. Das ist mit allem so. Oder wenn ich jetzt mal zum Beispiel daheim bin bei meiner Mutter, dass ich mich nicht darum kümmern muss, dass ich irgendwie was Gutes auf dem Tisch habe zum Essen. Das ist halt, das ganze Umfeld ist halt danach ausgerichtet. Und da bin ich super dankbar für, weil ohne das wäre es überhaupt nicht möglich. Und klar, so die Leute sehen am Ende, du hast Badlands gewonnen, aber die wenigsten sehen oder verstehen halt, was dahinter steckt. Und das war halt schon immens. Auch da ein gutes Beispiel. 2 Tage bevor Badlands gestartet wurde, haben am Frankfurter Flughafen, ich glaube, die Piloten gestreikt. Ja, und da war es halt gar keine Frage. Meine Frau ist mit mir sofort ins Auto gesprungen und hat mich nach Düsseldorf gefahren. obwohl sie am nächsten Tag wieder Frühdienst hatte, sprich um ja, 5:30 auf der Arbeit stehen muss. Und das sind halt so Sachen, ohne das Umfeld, wie gesagt, wäre das alles gar nicht machbar. Das ist so, ja.
Jetzt sind wir natürlich trotzdem hier mit Triathlon-begeisterten Zuhörern unterwegs. Das heißt, eine Frage wäre natürlich, wie sieht denn jetzt genau dein Training eigentlich dafür aus? Jetzt hast du es schon angesprochen. Und wie viele Stunden kommen da in der Woche eigentlich zusammen? Weil wie gesagt, Vollzeitjob, Reisetätigkeit, A nach B und so weiter. Ja, keine Ahnung, wie kann man das beziffern, um hier mal klassischerweise Triathlon Hard Facts quasi zu liefern.
Gut, ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass ich im Gegensatz zu einem Triathleten halt nur eine Sportart betreibe. Das heißt, ich muss Gott sei Dank nicht schwimmen. Laufen hätte ich schon irgendwie Lust drauf, aber das mache ich trotzdem nicht.
Das ist nicht so schlimm. Das sagen wir immer allen, das ist gar nicht so schlimm. Du kannst es trotzdem machen.
Ich glaube das auch. Ja, das ist unterschiedlich. Also als Beispiel jetzt an Ostern hatte ich ein paar Tage frei. Da habe ich dann tatsächlich mal eine fast 40-Stunden-Woche reingeknallt im Training. Aber das ist, wie gesagt, das passiert einmal im Jahr, maximal zweimal, wenn ich irgendwie ein bisschen frei habe. Und sonst, ja, es ist, sag mal, so um die 15 Stunden pro Woche. Da kommt ein bisschen Stabi, noch Training dazu, Dehnen mache ich recht viel. Genau, und dann so inhaltlich, die meisten Leute denken, wenn du irgendwie, ich sag mal, sowas wie Badlands mit knapp 800 Kilometern fährst, dann musst du irgendwie auch ständig 800 Kilometer im Training fahren. Aber das machst du ja gar nicht. Also du fährst ja auch nicht für einen Ironman, fährst du ja auch nicht jeden Tag 180 Kilometer Fahrrad. Ich habe halt auch super viele Einheiten, auch speziell vor Badlands, kurz und intensiv trainiert, weil es halt einfach in meinen Zeitplan ganz gut reinpasst und weil es dich halt auch weiterbringt in Bezug auf deine Fitness. Das heißt, ich trainiere sehr, sehr viel, 30-30, 40-20, Sweet Spot. Das sind so wahrscheinlich auch ähnlich die Sachen, die auch ein Triathlet trainiert. Genau, das ist so in Kombination auch mit ein bisschen Krafttraining, ist das eigentlich, was in der Woche bei mir dann auf dem Trainingsplan steht.
Wie hat sich dein Training in den letzten Jahren verändert? Du hast gesagt, du arbeitest mit einem Trainer zusammen.
Genau.
Das klingt schon auch alles trotzdem. Ich meine, klar, 15 Stunden ist das, was ein Age-Grouper im Triathlon durchaus auch auf der Mitteldistanz schon, in Anführungszeichen, mit trainiert. Nichtsdestotrotz ist das, was dabei rauskommt, das ist bei dir ja wahnsinnig professionell eigentlich. Also das ist schon ein Profi-Anspruch mit einem Age-Grouper-Setup und auch Age-Grouper-Pflichten, Stichwort Geld verdienen, ja?
Also ja, absolut. Also Stichwort Geld verdienen, ich bin halt inzwischen in der glücklichen Situation, dass ich halt, also was heißt inzwischen, ich habe einen Job bei Schwalbe, das ist mein Haupteinkommen. Wir haben noch, wie gesagt, hier zu Hause das kleine Kaffee-Bohnen-Startup. Und ja, ich kann natürlich auch dazu sagen, ich verdiene natürlich auch mit dem Sport ein bisschen Geld, weil ich einfach Partner habe, die das unterstützen. Mhm. Da bin ich super dankbar für. Das ist natürlich auch eine Wertschätzung. Aber ja, das ist schon genau eigentlich on point zu sagen, ich trainiere wie ein Age-Grouper und habe Anforderungen oder Ansprüche wie ein Profi-Athlet. Witzigerweise bei euch im Triathlon ist das Ganze einfach nochmal so ein bisschen, also du bist zum Beispiel die Erste, die das so ausspricht, und bei euch im Triathlon ist das, glaube ich, viel mehr anerkannt, was da passiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel rüber gucke, ich bekomme das immer so ein bisschen auch bei Nick mit, der da im Podcast bei euch drüber redet, mit der Hamburg Crew, die auch von Nils Görke trainiert wird, was ich super interessant finde. Und da muss man sagen, da ist das Ansehen halt gegenüber diesen Age-Group-Athleten halt extrem hoch. Also da geht halt jemand hin und wird Europameister. Der ist halt einfach bei allen jetzt der Europameister. Oder der geht nach Hawaii und versucht halt in der Age-Group ein krasses Ergebnis abzuliefern. Und im Grunde genommen ist es ja genau das, was ich auch mache. Also ich starte zum Beispiel auch bei der Gravel-WM in meiner Altersklasse, weil ich halt einfach ganz klar sage, ich bin kein Profi, ich bin einfach Hobby-Athlet, auch wenn ich natürlich einen hohen Anspruch habe, aber bei uns im Radsport ist es immer so, ah ja, du startest in der Age Group, ah ja, gut, das zählt ja nicht. Das ist so bei den meisten Leuten halt, wenn du nicht halt bei den Profis fährst, dann bist du halt auch eigentlich, dann ist das gar nicht so, kommt das gar nicht so bei den Leuten an, was du da eigentlich machst. Und das muss man sagen, das ist bei euch im Triathlon halt tatsächlich deutlich besser und cooler, dass dann auch die Leute so diesen Zuspruch bekommen, den sie verdient haben. Also wenn ich sehe, was die Hamburger Jungs da auf die Beine gestellt haben, da kann ich nur den Hut vorziehen. Ich finde das mega und verfolge das auch ziemlich eng.
Voll.
Und das fehlt halt bei uns im Radsport so ein bisschen, auch so diese Community-Gedanke. Ne?
Aber woran liegt denn das? Liegt es das daran, dass der Sport schon so viel älter und auch so viel breiter aufgestellt ist, dass du halt quasi wirklich nur diese kleine Spitze immer so ja, hervorheben kannst und je größer ein Sport wird, umso mehr gehen Leute halt auch verloren? Oder was meinst du, woran es liegt?
Ja, die Frage habe ich mir auch schon so ein bisschen gestellt. Ich glaube einfach, dass der Radsport auch sehr, sehr konservativ ist.
Absolut, 100% unterschreiben.
Das ist halt so, okay, es gibt die Tour de France, dann gibt es auch noch im Frühjahr die Frühjahrsklassiker. Aber ich sag mal, im Triathlon ist es ja so, wenn jetzt zum Beispiel Kona stattfindet, im Radsport wäre es so, okay, Kona findet statt, da sind nur Profiathleten am Start. So, und du würdest gar nichts anderes sehen. Wenn Kona aber stattfindet, dann ist es ja auch so, dann sind ja auch die ganzen Age-Grouper vor Ort. So, und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Ich meine, das Thema Gravel kommt jetzt auf und da ist es ja eh nicht so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei der WM starte, ja dieselbe Strecke fahre nach 10 Minuten, nachdem die Profis gestartet sind, so ähnlich wie es ja auch auf Kona ist. Vielleicht ändert sich das im Laufe der Zeit jetzt ein bisschen damit, aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass wir Radsportler erzkonservativ sind und da wenig so rechts und links gucken, was so vom Wegesrand irgendwie noch abgeht. Und das muss sich halt einfach ändern.
Und wie wichtig ist es dann, dass es sowas wie Badlands und Atlas Mountain Race und auch den Content dazu letztendlich gibt? Weil der nämlich, also, ja genau, wie wichtig hältst du es, dass wir diese Geschichten auch im Radsport anfangen zu erzählen? Weil ich persönlich glaube, es macht einen Riesenunterschied, weil das nämlich eine ganz andere Haltung ist und plötzlich in den Radsport nicht nur Performance reinkommt, sondern so dieses Erlebnis, dieses ganz bewusste Grenzen pushen und ohne dabei jetzt irgendwie hart performen zu müssen. Du kannst ja auch, wenn du den Nicht-Erster beim Atlas Mountain Race, hast du trotzdem was Krasses geleistet. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, ist das nicht vielleicht ein Grund dafür oder warum es so wichtig ist, diese Sachen auch zu erzählen?
Ja,
Keine Ahnung.
absolut. Also ich glaube einfach, dass wir damit die Grundlage legen, Geschichten zu erzählen, mit diesen Veranstaltungen und die Leute zu inspirieren. Weil auch da wieder das Beispiel, eine Tour de France wirst Person XY oder auch ich werde niemals eine Tour de France fahren oder da am
Nee.
Start stehen. Also wir werden vielleicht am Start stehen, wenn wir uns das angucken wollen als normaler Zuschauer. Aber bei diesen Rennen hast du halt die Möglichkeit, mit den Leuten am Start zu stehen, die du sonst vielleicht wirklich aus Funk und Fernsehen kennst. Irgendwie jetzt ein Beispiel Badlands mit Lachlan Morton oder anderen Leuten. Auch dieses Jahr oder letztes Jahr, als ich gewonnen habe, waren halt auch super viele bekannte Leute am Start. Also ein Antonio Fletcher, der bei Paris-Roubaix schon auf dem Podium gestanden hat, oder ein Tyler Finney, der super bekannt ist. Du hast halt die Möglichkeit, mit diesen Leuten am Start zu stehen und aber auch gleichzeitig deine eigene Geschichte zu erzählen. Also das heißt, du musst es ja nicht unbedingt gewinnen. Du kannst ja auch ein mega cooles, also ein Abenteuer ist es immer, aber du kannst es ja nochmal fernab von Performance bestreiten. Das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt für mich. Ich glaube, ich Badlands im Rennen würde ich es nie wieder fahren wollen, weil ich habe es jetzt gewonnen und das ist für mich einfach, das möchte ich so stehen lassen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, irgendwann nochmal privat zurückzukommen und die Strecke einfach im Bikepacking-Modus in 4, 5 Tagen abzufahren, weil ich natürlich auch super viel bei Nacht gefahren bin und dann
Und gar nichts gesehen hast,
die
ja.
Landschaft teilweise gar nicht so gesehen habe, wie sie am Ende einfach ist. Und das ist halt so vielfältig, was wir da machen können, was es im normalen Radsport halt so gar nicht gibt. Und ich sehe das als extrem wichtig an und glaube, dass auch so der Schritt von diesen professionellen Radathleten mittlerweile auch sich dahingehend so ein bisschen öffnet. Also Beispiel Education First, die so ein Alternative-Programm haben. Und da gibt es jetzt ja auch bei Movistar eine Gravel-Abteilung. Das heißt, es öffnet sich ja schon, weil die halt einfach erkannt haben, das ist halt schon wichtig, weil dadurch inspirierst du die Leute. Und das muss ja das Ziel sein, auch für eine Industrie. Also das heißt, als Sponsor von einem Radteam will ich ja die Leute fürs Radfahren begeistern. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rahmenhersteller bin oder ein Reifenhersteller oder was auch immer, dann will ich ja, dass die Leute tatsächlich am Ende auch Fahrrad fahren. Und wie gesagt, eine Tour de France wird wahrscheinlich niemals jemand fahren können. Aber ein Badlands, wenn du einen Startplatz bekommst, kannst du da dran teilnehmen. Und das ist halt der riesengroße Unterschied und das immense Potenzial, was dahinter steckt.
Ja, also es ist spannend, dass du das so sagst, weil ja, du wirst die Tour de France niemals fahren können, aber durch deine eigene Radsportler-Tätigkeit oder dein Radsport-Dasein finanzierst du sie mit, ne? Ist ja letztendlich so, ne? Also es ist so viel drunter, warum der Sport den Endverbraucher braucht, tatsächlich auch. Also den Käufer, der Reifen kauft, der Fahrräder kauft, der Klamotten kauft, das ist alles so nötig. Und gleichzeitig ist so der Gap zum Elitären ist extrem hoch und das ist in anderen Sportarten ein bisschen anders. Da ist es, wie du schon sagst, Triathlon ein gutes Beispiel, glaube ich. Und Gravel auch. Es ist ja eine ganz andere und neue Form des Radsports sozusagen. Und da sind wir gerade noch am Anfang, wobei auch da, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen Bauchschmerzen dabei, weil das wird natürlich, Gravel wird auch immer extremer. So. Und dann wird es eben halt dann auch schnell wieder elitär und ist eben halt doch nicht mehr so für jeden möglich. So, dann wird es professionalisiert. Also keine Ahnung, wie ist dein Blick auf diese Entwicklung vielleicht?
Ja klar, also ich muss natürlich dazu sagen, ich kann mich da selber nicht ganz von frei machen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Gedanken mache über Atlas Mountain Race, Badlands, Unbound oder was auch immer, dann ist natürlich immer so ein bisschen auch dieses Performance-Ding im Hintergrund, weil das ist einfach mein Anspruch. Aber da fängst du natürlich an, über die Aerodynamik nachzudenken, über Rollwiderstände. Also im Grunde genommen all das, was dich halt besser und schneller macht, was aber so ein bisschen dem eigentlichen Originalspirit von Gravel halt widerspricht. Aber ich glaube, da sind halt einfach gewisse Veranstaltungen für prädestiniert, wie zum Beispiel Unbound oder Badlands. Aber du hast halt einfach den Vorteil, dass du das nicht machen musst. Das heißt, klar wird es natürlich irgendwann schwierig, solche Veranstaltungen zu gewinnen. Aber du hast halt immer die Chance, beim Gravel halt einfach dieses Erlebnis zu haben, was du in anderen Sportarten, wenn du da nicht performst, dann wird es halt irgendwie auch schwierig, irgendwie ein cooles Erlebnis mit rauszunehmen, wenn du halt quasi immer nur auf die Mütze bekommst. Das ist halt der riesengroße Vorteil noch bei Gravel. Aber ja, natürlich müssen wir auch da aufpassen, dass wir das da irgendwie nicht, ich sag mal, bis ins Unendliche treiben, weil ich finde das sehr, sehr reizvoll, dass es da um Einzelathleten aktuell noch geht oder überwiegend teils um Einzelathleten und dass wir da nicht anfangen sollten, in Teamstrukturen zu denken, weil ich glaube, das halt so ein bisschen dem Ganzen widerspricht. Aber da muss man halt einfach gucken, wie sich das in Zukunft dann, wie sich das hinentwickelt.
Wieso meinst du, widerspricht das? Also, weil es gilt ja trotzdem, also es kann ja auch eine Form von Gravel sozusagen werden, das in Team zu denken.
Ja, ich sehe das so ein bisschen, ich bin ja früher auch Rundstreckenrennen und Straßenrennen gefahren und da fährst du ja mit und gegen Teams. Und wenn du zum Beispiel heutzutage bei einem Rundstreckenrennen als Einzelstarter am Start stehst und wenn du jetzt nicht gerade derjenige bist, der die 500-Watt-Schwelle hat, dann wird das halt generell schwierig, gegen Teams zu bestehen, weil du bist halt immer David gegen Goliath, einer gegen 7 oder 8 Fahrer. Und das war für mich auch irgendwann so, gerade in dem Rundstreckenrennenfahren, so ein bisschen der Punkt, da ich gesagt habe, ja, was soll das hier, ne? Also ich fahre hier, ich weiß halt von vornherein, wenn da irgendwie ein Team XY kommt mit 7 Leuten, da kann ich halt noch so viel besser sein als jeder einzelne von denen. Aber ich sag mal, die haben halt durch ihre Überzahl halt, ja, am Ende gewinnen die das Ding, ne? Und wenn das halt beim Gravel halt auch passiert, ich sag jetzt mal Beispiel Anbauen, das Ding ist über 300 Kilometer lang, wenn er die ersten 100 Kilometer, alle 10 Kilometer ein anderer Fahrer von dem Team attackiert und versucht wegzukommen, ja, wie oft willst du diese Attacke mitgehen, um am Ende siegreich zu sein? Das heißt, das wird schwierig und das ist dann natürlich dann schon wieder ziemlich, ja, es wieder widerspricht halt dem, was es eigentlich ist. Also es ist ähnlich wie im Triathlon, wenn du jetzt auf einmal irgendwie, stell dir vor, die Norweger würden jetzt anfangen, ein komplettes Team aufzubauen und die würden da im Triathlon oder im Rennen selber halt als Team agieren, jetzt mal abgesehen von Windschatten hin oder her, dann wird das halt auch für den Frodeno halt nochmal schwieriger, gegen ein komplettes Team Norwegen zu bestehen, als jetzt gegen den Einzelnen.
Ja, es gibt ja mit dem Collins Cup und so, gibt es ja, die sind trotzdem noch, sind es individuell sozusagen, ist ein Individualstart sozusagen, aber es gibt mit dem Collins Cup Richtung PTO und so, gibt es diese Gedanken, ja, da so einen Teamsport draus zu machen, eben um es ein bisschen anders zu gestalten, zuschauerfreundlicher zu machen. Also da passiert schon was, wo sich wiederum der Triathlon, so schön auch du den jetzt quasi gelobt hast, so ein bisschen versucht, bei anderen Strukturen zu bedienen.
Ja.
Also so ein Rüberschielen gibt es schon auch.
Ja, absolut. Ist auch wichtig, dass man sich immer auch an anderen orientiert und mal guckt, was links und rechts abgeht, aber der Vorteil oder der Unterschied ist halt da ist halt Team gegen Team und nicht Frodeno gegen Team Norwegen. Das heißt, du hast halt immer ein Team, was gegen ein anderes Team antritt und das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr reizvoll. Also ich hätte extrem Lust, auch mal ein Zweierrennen zu fahren, also mit jemandem zusammen, wo das halt irgendwie passt, wo man so eine Herausforderung zu zweit angeht, weil zu zweit die Erlebnisse zu erleben, ist halt einfach nochmal, ich glaube, deutlich ja, es ist halt einfach nochmal viel, viel intensiver, als wenn du das immer alleine machst. Absolut. Und vor allen Dingen auch so ein Teamgedanke, das ist schon cool, ne? Aber dann fährst du halt auch, ich sag mal, in der Zweierkategorie gegen andere Zweierteams und nicht gegen irgendwie einen Einzelnen. Das muss halt schon immer auch so am Regelwerk sich orientieren. Generell habe ich überhaupt nichts gegen Teamstrukturen. Also ich hätte zum Beispiel schon, wie gesagt, extrem Lust, mal sowas wie Badlands oder was auch immer mal mit jemandem zusammenzufahren oder auch gerne mit einer Frau. Also ich meine, auch das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz neue Erfahrung. Aber es ist, sage ich halt auch, extrem schwierig, jemand Passendes zu finden, weil gerade sowas, du bist in einer Extremsituation, das kann halt auch im Nachgang Freundschaften, bevor sie es richtig gefestigt werden, halt auch endmäßig zerstören.
Naja, da gibt es ja, ich sag mal, Laufsport, müssen wir nicht bald gucken, Trailrun, da gibt es den Transalpine Run und der funktioniert ja genau nach diesem Prinzip. Mixed Teams und ich glaube, da sind schon Freundschaften zerbrochen. Hm. Auch, es haben sich auch ganze Ehen vielleicht dadurch ergeben. Also die andere muss ja nicht immer negativ laufen, kann ja auch gut laufen. Aber ja, gibt's schon auch.
Also ich würde zum Beispiel niemals mit meiner Frau was fahren. Davon abgesehen, dass sie, glaube ich, eh keinen Bock hat, mit mir irgendwas zu machen in der Richtung, wäre das, glaube ich, so absolutes No-Go für mich. Nee, keine Chance. Also das, ich glaube, ich bin da auch speziell. Also das heißt, aktuell bin ich da auch recht zurückhaltend mit, ich spreche jetzt mal irgendjemand an und frage, ob er Lust hat, sowas mal zu machen, weil ich halt von mir weiß, es muss halt wirklich hundertprozentig passen. Nicht nur leistungsmäßig irgendwie halbwegs. Klar, du kannst dich immer ein Stück weit anpassen, aber es sollte schon so halbwegs passen, weil sonst ist immer einer frustriert und Frust, wissen wir alle, führt irgendwann zu richtig Streit und genau, das muss dann schon irgendwie matchen.
Aber vielleicht muss man auch so der Typ dafür sein. Vielleicht muss man der Typ für Badlands und Typ für Atlas Mountain Race, muss man vielleicht ein bisschen, also wenn du sagst, du bist speziell, ich nehme jetzt nur dein Wort, ohne das jetzt so wertend zu meinen, dann man muss es auch einfach sein, sonst geht's nicht. Weil auf der anderen Seite, dass die Races verlangen dir ja genau diese Stärke ab, eben, dass du nicht abhängig bist von jemandem, dass du nicht jemanden brauchst, um an dein Maximum zu gehen, so, sondern du von selber ja schon dahin kommst. Also bist nicht durch Zufall, glaube ich, in diesen Race-Formaten gelandet wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir alle in dem Bereich oder ich sag mal Leistungssportler generell ja schon ein bisschen speziell sind oder
Triathleten mal, auch, brauchen wir gar nicht.
Ja, nennen wir es jetzt mal, packen wir die Katze beim Schwanz, heißt es, glaube ich. wir sind alle schon richtige Freaks. Und den passenden,
voll, wir sind volle Freaks.
Ja, den passenden Freak dafür zu finden, ist halt dann schon nicht ganz so einfach. Also ich hatte zum Beispiel bei meiner ersten Badlands-Teilnahme vor 2 Jahren, war Alistair Brownlee am Start, der bei euch im Triathlon, glaube ich, so auch einer der krassesten Athleten ist. Und der ist witzigerweise auch bei uns oder war bei uns bei Schwalbe unter Vertrag. Da merkst du halt auch so, es ist ein Einzelathlet und der macht hier auch so krasse Sachen, ne? Und erzähl mal einem Fußballer, dass er halt irgendwie neben Fußball noch irgendwas Krasses machen soll, dann wird er dir einen Vogel zeigen. Und für so, sag mal, so Ironmans oder Gravel Racer oder so ist es einfach völlig normal. Das heißt, wir haben einfach irgendwie alle eine Schraube locker. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis.
Ja, es gibt ja auch, durchaus sehr erfolgreiche Triathleten, die dann zwischendurch noch eine Grand Tour fahren.
Ja, genau. So, also, den Kollegen haben wir letztes Jahr auch bei Unbound mit am Start gehabt. Da muss man allerdings dazu sagen, da war er ziemlich chancenlos. Ich glaube, das hat er auch ziemlich krass unterschätzt. Also ich glaube, mal 50 Kilometern war er dann abgehängt. Aber wenn man dann sieht, dass der irgendwie Paris-Roubaix fährt und dann hinten drauf noch ein Halbmarathon läuft, die haben halt alle eine Schraube locker, ne? Das ist, glaube ich, da brauchen wir, glaube ich, ich meine, bestes Beispiel, guck den Nick an. Also letztes Jahr irgendwie Profi-Triathlon und dieses Jahr macht er auch da irgendwie alle möglichen Challenges. Auch der spinnt ja eigentlich auch. Also wir haben alle eine Schraube locker. Ich glaube, das ist einfach so.
Ich glaube, das Gute ist, dass wir es alle wissen.
Ja,
aber Nick weiß auch ganz genau, dass wir
schon. Ja, also jetzt stell dir mal vor, du kommst irgendwo hin und du erzählst so, was du so machst. Ey, übrigens, ich bin letzte Woche durch Spanien gefahren, 800 Kilometer, geschlafen habe ich nicht, nonstop, irgendwie 45 Grad heiß am Tag und das Ganze in 43 Stunden. Und ja, jetzt fliege ich nächste Woche nach Marokko und da mache ich dann das Gleiche nochmal, nur halt doppelt so lang. Ja, wieso, ist doch völlig normal und du das gar nicht checken würdest, wie unnormal das eigentlich ist. Was denkt der Gegenüber dann von dir? So, was, also, die müssen ja denken, dass wir irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun haben. von da an, ich glaube, wenn man das selber weiß, dass man nicht so ganz richtig tickt, dann ist es immer sehr, sehr
dann lebt sich's besser.
Ja, ja, sehr, sehr wertvoll, wenn man sich da mal mit normalen Leuten unterhält. Also,
ja, aber es gibt's ja, wenn du mit dem Sport anfängst, ist es ja wirklich so, also, man muss ja, ich meine, bei mir ist mein Einstieg in Triathlon noch nicht so lange her, deswegen habe ich das noch sehr präsent. Und wenn ich dann irgendwie gesagt, ja, jetzt mal überlege ich mal ein bisschen Triathlon, so, was meinst du, was du für Blicke gekriegt hast, so und ja. So nach dem Motto, weil aber auch alle direkt davon ausgehen, dass ich sofort auf Hawaii starte, so, ja. Das ist natürlich der andere, nee, also es kann, denn man kann den Sport ja so und so ausleben. Und gleiches gilt auch für den Radsport übrigens, also da gibt es natürlich Extreme, aber es ist nicht jeder so extrem. Man kann ihn auch auf seine Weise. Ne? Ich sag immer, sag's immer wieder, Triathlon ist, was du draus machst. Und das auch
ja.
Das ist, du kannst das Race fahren, um auf Sieg zu fahren. Und das aber auch angepasst an deine Leistungsfähigkeit, muss man natürlich auch sagen. Ne? Weil wie du sagst, das ist ja ein Prozess. Das ist jetzt nichts, wo du vor 2 Jahren aufgestanden bist und gesagt hast, so, jetzt mache ich das. Und dann am nächsten Tag hast du das Ding. Nee, das ist ein Prozess, der über Jahre reift. So. Und das muss man halt irgendwie so ein bisschen auch dabei bedenken.
Ja, ich glaube einfach, dass jeder auf seine Art und Weise speziell ist. Und ein gutes Beispiel dafür, ich habe einen ganz guten Kontakt, einfach aus Berufsgründen zum Flo Angert, der ja, würde ich sagen, in Deutschland, ich sag mal so, der Triathleten ist neben Frodeno und Patrick Lange. Und der hat mir auch schon ein paar Mal geschrieben, so, boah, ey, das ist ja krass, was du da machst, irgendwie so, oder jetzt auch Marokko, etc. So, und dann im gleichen Atemzug sage ich dann halt so, ja, aber ganz im Ernst, ich meine, du bist genauso verrückt, ja, du schwimmst erst 3,8 Kilometer, fährst dann 180 Kilometer Fahrrad und läufst dann noch einen Marathon hinten drauf, wo ich mir denke, sag mal, wie funktioniert das? Das ist aber für den dann wiederum völlig normal, ne, und ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt einer deshalb irgendwie noch mal extremer ist als der andere. Jeder ist halt in seiner Art und Weise halt speziell. Und ja, wie gesagt, wenn man es weiß, dann ist es auch immer ganz gut.
Nee, ich komme auch damit klar.
Ja, ich leb auch ganz gut mit der ein oder anderen lockeren Schraube. Wissen alle.
Wir haben jetzt über so viele Sachen tatsächlich gesprochen, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist so ein bisschen, jetzt ist so oft dieser Begriff Atlas Mountain Race gefallen. Vielleicht nochmal ganz kurz, Badlands und Atlas Mountain Race, was sind denn so die Hard Facts zu diesen beiden Rennen? Ich glaube, das muss man schon nochmal sagen, weil viele Leute haben es in den letzten 2, 3 Jahren gehört. Mhm. Diese Begriffe sind ja ein bisschen trendy auch geworden, sag ich mal, oder dazu starten ist trendy geworden. Aber was sind denn, was sollte man wissen, was auf einen dazu kommt?
Ich muss sagen, wenn ich von Badlands anfange, dann gerate ich immer ziemlich schnell ins Schwärmen, weil es zum einen erstmal, weil es zum einen in Spanien im Sommer ist. Das heißt, es ist warm, liegt mir schon mal. Dann startet das ganze Ding in Granada, was eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Geht dann durch die einzigste Wüste in Europa, also wirklich richtige Wüste, sieht aus wie im Grand Canyon, durch die Gorafe-Wüste. Hm. Über Almeria zurück in die Sierra Nevada, sind roundabout, lass mich jetzt nicht lügen, 800 Kilometer, 16.000 Höhenmeter, das überwiegend teils auf Gravel. Genau, das ist Badlands. Letztes Jahr meine Siegerzeit, ich glaube Streckenrekord 43 Stunden und ein paar gequetschte. Mhm. Atlas Mountain Race ist dann, wie das Wort schon sagt, eigentlich auf dem Mountainbike, weil mit dem Gravelrad wird es da tatsächlich schwierig. Es ist sehr, sehr technisch teilweise, also was Steine, ruppige Abfahrten angeht. Das Ding ist doppelt so lang wie Badlands, also 1350 Kilometer roundabout, wenn man sich nicht verfährt. Du hast eine, genauso wie bei Badlands, auch eine feste Route, der du folgen musst, self-supported. Das heißt, du darfst keine Hilfe von außerhalb annehmen. Du bist komplett auf dich selbst gestellt. Es gibt Checkpoints, die du anfahren musst, 4 Stück. Das Ganze hat, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, 30.000 Höhenmeter gehabt, irgendwie in der Richtung. Und da ist halt der Nachteil, es ist im Februar, sprich, man sollte es nicht meinen, aber es wird brutal kalt. Also nachts -7, tagsüber ja, so 10 bis 20 Grad ungefähr, je nachdem, wo man ist. Und auch da fährst du halt komplett durch die Wüste und du bist abseits von der kompletten Menschheit im Atlasgebirge. Mhm. Genau.
Und dann macht man das und dann kommt man, und das kommt im Film, über den wir dann jetzt als nächstes sprechen, auch ganz gut rüber, dann kommt man irgendwann an, nachts, und da ist kein da ist keine große Party sozusagen, sondern man hat es halt dann, macht es halt Piep auf dem Garmin und dann hat man halt sein Ding da gemacht, aber es ist relativ still, würde ich sagen. Kannst du mir bitte mal erklären, wie man diesen Moment, wie erlebt man das so? Dann, ja, gut, das habe ich dann jetzt gemacht und dann bin ich jetzt völlig hinüber, aber ja, hier ist auch jetzt eigentlich nichts so richtig. Also
bei Badlands war das halt so, es war ja für mich das erste Mal, dass ich dann auch so ein Rennen gefinisht habe. Und da waren dann tatsächlich ein paar Leute, die, also vom Veranstalter, die dort vor Ort waren. Das heißt, ich habe auch so eine Sektflasche in die Hand gedrückt bekommen. Aber im Grunde genommen, ja, da standen am Ende mit dem Basti, mit dem Videografen, mit dem Nils Lengler, Fotograf, standen da 10 Leute oder so, die das ein bisschen gefeiert haben. Und wenn du halt weißt, wie groß dieses Rennen so in Social Media ist, dann gehst du ja davon aus, du fährst da jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie in Kona oder wie bei der Tour in so eine Menschentraube rein, die dich dann krass feiern werden. Und auch mein Bruder sagte so, als er dann damals den Badlands-Film gesehen hat, so, ja, was war das denn für eine Zieleinfahrt? Das ist zum einen natürlich dadurch bedingt, dass es nachts war, da natürlich auch in der tiefsten Sierra Nevada in so einem Bergdorf, wo auch kein Mensch ist. Und das ist auch so ein bisschen der Reiz der Veranstaltung, dass es halt so kommerziell nicht so riesig ist. Also da ist halt irgendwie nicht von irgendwelchen Sponsoren noch die Leute vor Ort und du hast da keine riesen Expo oder so ein Kram. Das macht die Sache halt super angenehm. Beim Marokko ist es ähnlich, da vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, weil der Veranstalter halt sehr, sehr auf kommerziellen Kram verzichtet. Und in Marokko war er selber nicht mal bei meiner Zieleinfahrt dann vor Ort, weil er verpennt hat. Also der hat dann einfach geschlafen. Der kam dann eine Stunde später irgendwann mal, um mir den finalen Stempel zu geben.
Ja, stimmt, das sieht man ja, ja.
Ja, und so aus meiner Sichtweise, Badlands war so, war ich, glaube ich, noch nie so emotionslos. Also das war halt für mich ein Riesenziel.
Sieht so ein bisschen so aus.
Ja, ja.
So.
Du kommst halt da so an und du bist halt einfach, du bist halt richtig auf. Du bist froh, du willst einfach nur schlafen, du willst irgendwie eine warme Dusche haben. Und du hast einfach, ja, du bist einfach froh, dass du jetzt auf dem Garmin deine Stopptaste drückst und das Ding abgespeichert hast. So, hey, juhu, ich habe die längste Strava-Einheit meines Lebens gerade eben gefahren. Aber so Emotionen 0,0. Also ich habe dann auch diese Sektflasche dann da irgendwie geöffnet, zweimal gespritzt, bin ins Hotelzimmer gegangen, bin auf dem Stuhl in der Lobby eingepennt. So, und erst am nächsten Tag bin ich dann wach geworden und habe dann erst gecheckt, so mein Handy rastet gerade völlig aus. Ich hatte so viele Nachrichten und Leute, die angerufen haben. Ich weiß nicht, mein Arbeitgeber, da haben irgendwie alle Kollegen gratuliert, meine Sponsoren, natürlich die Familie. Das heißt, die ersten 5, 6 Tage, die waren absolut crazy. Instagram stand überhaupt nicht mehr still. Also das war auch so krass, was geht hier ab? Und Marokko, dadurch, dass es halt einfach deutlich schlechter gecovert ist, Social Media seitig, weil der Veranstalter das einfach wenig macht.
Noch?
Nee, es wird, glaube ich, so bleiben. Die sind sehr, sehr konservativ, was das angeht.
Das liegt ja manchmal gar nicht mehr in der Hand des Veranstalters. Ich meine, so ein Hype entsteht ja dann außerhalb. Da kann der Veranstalter gar nichts gegen machen.
Ja, also ich muss halt dazu sagen, ich habe dann nach Badlands bin ich dann dazu übergegangen, mir Smart Notifications auf dem Garmin und auf dem Handy gar nicht mehr anzeigen zu lassen, dass ich dann mal eine Ruhe habe. Klar, auch so in Marokko, das verfolgen natürlich jetzt dann einfach viel, viel mehr Personen, als es vor Badlands der Fall war. Also vor Badlands kannte mich halt keiner. So, und jetzt kommst du halt zu einem Rennen wie Marokko und du bist halt irgendwie automatisch der Badlands-Sieger. Das kann gut, das kann auch schlecht sein. Aber das bedeutet halt im Alltag, dass die Leute dir natürlich dann auch schreiben. So, du kriegst dann irgendwie bei Instagram die Nachrichten. Die lese ich während des Rennens eigentlich nicht. Oder ich lese sie nicht, aber du liest sie halt danach. Und das natürlich dann schon, dass du da die Aufmerksamkeit hast. Noch dazu ist das Rennen im Februar, das heißt contentlose Zeit, was den Radsport eigentlich auch angeht oder den Triathlon. Das heißt auch für Firmen natürlich ein gelungenes Fressen. Ja, aber also ich versuche das auch so ein bisschen auszublenden, dass ich mich da auch nicht verrückt mache, weil da kommen halt teilweise auch die wildesten Nachrichten rein. Super viele witzige Nachrichten, teilweise aber auch natürlich Kritik. Was ich da mache, ich glaube, das ist halt einfach normal, wenn du sowas machst. Und ja, damit muss man umgehen können.
Ist wieder sowas, was man nicht sieht.
Ja, ja, absolut.
Es ist wieder absolut. So, diese Nachrichten sind wieder dabei. Und gibt es eigentlich Gibt es eigentlich einen Moment, wo du dir dann auch selber so ein bisschen auf die Schulter klopfst und vielleicht auch emotional bist, so emotionslos von mir aus dieser Zielmoment ist? Gerade wenn man so Nachrichten bekommt, ich kenne das selber und da steht dann sowas drin, ey, du hast mich inspiriert oder ich habe das überhaupt, also da sitzt dann, also ich bin sowieso nah am Wasser gebaut, aber da sitzt dann teilweise heulend davon, denkst du so, krass, ich bin es doch nur so ungefähr. Kennst du dieses Gefühl, dieses, oder ja, wie gehst du damit um? Und ist das nicht auch ein bisschen schön, so ein bisschen
ja, also,
das Ding zu sein?
Da würde ich jetzt ja Schwachsinn erzählen, wenn ich jetzt sagen würde, das würde mich jetzt überhaupt nicht catchen. Ich bin, glaube ich, so genau das Gegenteil. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so nah am Wasser gebaut, ganz im Gegenteil. Also wenn hier irgendwie ein Film läuft und meine Frau schon irgendwie wie ein Schlosshund heult, dann bin ich da so, ja, okay, ist halt ein Film. Aber tatsächlich, Badlands hat, glaube ich, 2 Tage gedauert. Also klar, du realisierst, dass die Aufmerksamkeit extrem groß ist, aber ich hatte gar keine Zeit, das irgendwie zu verarbeiten. Das heißt, ich habe irgendwie angefangen, Nachrichten zu beantworten, telefoniert den ganzen Tag und dann war aber irgendwann der Moment, da habe ich meinen Kollegen von Schwalbe, der mit war, zum Flughafen gefahren und dann war ich auf dem Rückweg allein im Auto, bin zurück in dieses Bergdorf gefahren und ich habe einfach irgendwie Fenster offen gehabt, war halt einfach super schönes Wetter. Ich habe die Musik voll aufgetreten, auf einmal kam das so wie, also hat es mich halt völligst erwischt und da bin ich auch ganz ehrlich, also die Autofahrer auf der Autobahn um mich herum, die haben wahrscheinlich gedacht, irgendwie, keine Ahnung, was mit dem los ist. Ich habe wirklich ohne Scheiß, ich habe halt geheult, ne, so vor Freude einfach, weil ich dachte, das war halt so lange auf meiner Agenda und so ein wichtiges Ding für mich. Und dann, das war so der Moment, wo ich das realisiert habe, was ich eigentlich da gerade gemacht habe. Und natürlich so die Nachrichten, wie du ja auch schon gesagt hast, du inspirierst mich oder dass die Leute sich natürlich dann auch die Tipps und die Tricks dann irgendwie holen und dir natürlich dann dadurch auch eine gewisse Wertschätzung geben oder du halt super viel positives Feedback bekommst, Gratulationen auch von Leuten, wo du niemals mit gerechnet hättest. Also ob es jetzt, wie gesagt, ein Flo Angert ist, der dir auf einmal gratuliert oder eine Nachricht schreibt oder auch ja ganz viele andere Leute, die du sonst irgendwie, ich sag mal, überwiegend halt nur aus den sozialen Medien kennst oder aus dem Fernsehen, das kann ich halt bis heute nicht so richtig greifen, weil, ja, so wie du schon gesagt hast, so bin doch nur ich, so, keine Ahnung, ich mache halt einfach nur das, wozu ich Bock habe und das scheint die Leute halt aktuell total zu faszinieren, was uns natürlich dann auch so ein bisschen dazu veranlasst hat, zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt, obwohl wir nicht so viel Material hatten, diesen Badlands-Film, der ist halt im Grunde genommen erst danach entstanden, also die Idee dazu. Der ist jetzt auch nicht super lang, aber der transportiert, glaube ich, auch so ein bisschen die Message rüber, dass es halt, ja, eigentlich so eine, also wenn ich den Film sehe, dann berührt mich das bis heute noch und der greift mich, dieser Film. Aber das inspiriert dich natürlich dann auch dazu zu sagen, okay, Basti, lass mal irgendwie jetzt einen Film über Chile und Marokko machen, weil da die Leute halt nachfragen. Also du bist in Marokko unterwegs und das Erste, was dann im Ziel kommt, so, ey, mach dir wieder einen Film. Ich habe Bock, einen Film von euch zu sehen. Und das ist natürlich das beste Feedback, was du kriegen kannst, ne? Wenn du merkst, dass die Leute das interessiert und dass du die damit erreichst. Und ich glaube, ein größeres Kompliment sowohl für mich als auch für Basti, der ja letztendlich alles im Hintergrund macht, was Film und so angeht, gibt es im Grunde genommen dann auch nicht. Und das catcht dich voll und ganz.
Voll. Eigentlich wäre es jetzt auch total logisch, dass wir jetzt über Basti reden. Wir müssen nämlich über Basti reden.
Ja.
Aber das Ding ist, ich muss eine Rückfrage stellen. Wenn du diese Nachrichten bekommst, welche Gedanken kommen dir dann auch vielleicht, denn den Fakt, dass ein Initiationsmoment, das alles zu tun, eben halt der Tod von deinem Kumpel war. Mhm. Welche Rolle spielt er in deinen Gedanken in solchen Momenten? Ist es dann so, ey, ich weiß jetzt seinen Namen nicht.
Andreas.
Ey, guck mal, was danach noch alles passiert ist. Guck mal, was du auch hier für Spuren hinterlässt, ohne dass du es jemals bewusst mitkriegen wirst, so.
Ja, das ist im Grunde genommen eine Sache, die ich eigentlich überwiegend halt mit mir selber ausmache, weil das so für mich einfach, du denkst darüber nach und klar ist es so, dass du sagst, genauso wie du sagst, guck mal, ich hab das gemacht, so, wir haben öfter drüber gesprochen und damals, so die letzten Momente, die wir zusammen hatten, war das auch öfter mal Thema, so Badlands und Transcontinental. Weil das einfach, nicht weil das jetzt irgendwie ein super wichtiges Ding ist, sondern einfach, weil wir das Thema halt hatten und wir uns da beide irgendwie ja, wir hatten da irgendwie beide Spaß dran, darüber zu erzählen. Und das ist natürlich im Nachgang so, dass du denkst, so, boah, ich würde einiges geben, um der Person das persönlich mitzuteilen. So, das ist halt einfach nicht mehr machbar. Aber das bringt dich halt auch immer wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, dass du halt sagst, das Leben ist halt so unfassbar kurz und verlier halt niemals die wichtigen Dinge aus den Augen. Irgendwie Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen. So blöd sich das halt auch anhört, aber das wird dir halt dann immer erst wieder bewusst oder dass du auch in stressigen Situationen, weil klar, wie ich ja schon gesagt habe, dass so Erfolg oder so, ja, so Aufmerksamkeit bringt sehr, sehr viel Stress mit sich und du kannst dich darin auch sehr, sehr schnell verlieren. Aber es gibt dann immer den Moment, wo ich dann sage, denk dran, du hast dir das eigentlich anders vorgenommen, das anders zu machen und vergiss nicht die wichtigen Sachen im Leben. Auch wenn mir das, bin ich ganz ehrlich, öfter mal passiert, dass ich dann irgendwie den ganzen Tag wieder irgendeinen Kram erledige für dies, das, jenes und dann abends feststelle, boah, alle anderen Sachen sind gerade wieder so ein bisschen zu kurz gekommen. Aber das realisierst du natürlich darüber und ja, es ist für mich bis heute noch so ein bisschen schwierig, in Worte zu fassen. Aber so blöd sich das auch anhört, hat mich das halt als Mensch extrem weitergebracht. Aber mir wäre es halt trotzdem lieber, wenn ich ihm das halt persönlich sagen könnte. Und ja, das ist halt so auf die Art und Weise halt nicht mehr machbar.
Voll, aber ich glaube, die wichtige Erkenntnis dabei ist, weil ich auch bei mir, also ich glaube auch tatsächlich, dass es relativ viele gibt, die solche extremen Sportarten machen. Ich meine, ich bin jetzt nicht extrem, Mitteldistanz war jetzt das Maximum, aber auch das ist aus einer Sicht von vor 3 Jahren vielleicht doch irgendwo extrem gewesen. Und es gibt, glaube ich, ganz viele, die bedingt durch so einen Schicksalsschlag auf diese Idee kommen, weil sie realisieren, du weißt nie, was passiert. Es kann morgen alles anders sein und du wirst dich ärgern, dass du nicht gestern was Cooles gemacht hast. So. Du weißt nie, was passiert. Und diese Haltung, ich persönlich glaube, im Profibereich vielleicht nicht mehr, aber gerade im Age-Grouper-Bereich spielt diese Haltung eine wahnsinnige Rolle. Und deswegen ist immer so, wenn ich an einer Startlinie bin oder bei einem Rennen oder wie auch immer, denke ich immer so, boah, ist so krass, da sind dann 2000, 3000 Leute. Und die alle haben ihre Geschichte, warum die jetzt heute hier stehen. Und keiner steht da aus nichtigen Gründen oder so. Niemand. Egal, wen du fragen würdest. Und selbst wenn es nur ist, ich bin heute hier, um mir selber zu beweisen, was ich kann. Das muss nicht immer die wahnsinns dramatische Story dahinter sein. Aber jeder hat da seine Story, die so hinten an ihm dranhängt. Und allein die Vorstellung von dem Bild finde ich so krass. Also, das macht es so aus, finde ich
Zumal du
persönlich.
ja einfach dann auch sagen kannst, wenn du es dann geschafft hast, und das ist so für mich auch so ein bisschen die Botschaft, die ich vermitteln möchte, das wird dich im Leben immer weiterbringen. Also
Voll.
wie oft sitze ich irgendwie auf dem Fahrrad bei so einem Rennen und denke mir so, nicht die Frage nach dem Warum oder wie lange, sondern boah, wie soll ich das machen? Also keine Ahnung noch, es sind noch 500 Kilometer, ich bin dermaßen hinüber, wie soll ich diese 500 Kilometer überleben? Aber wenn du es dann am Ende geschafft hast und über dieses Limit drüber hinausgegangen bist, ja, wie krass kann dich dann irgendwie ein Meeting auf der Arbeit stressen? Oder wie krass kann dich irgendwie das stressen, dass die Ampel jetzt rot wird oder irgendwie, weiß nicht, dein Lieblings-Nutella ausverkauft ist oder irgendwie so in der Richtung, wo.
Ja,
Also, ich
ja.
für mich denke mir ganz oft so, ich stehe dann da und versuche halt so ein bisschen auf die Situation von außen zu gucken und denke mir halt so, ja, aber überleg doch mal, du bist halt irgendwie vor kurzem mit dem Fahrrad 3.350 Kilometer durch Marokko gefahren und hast nachts bei 7 Grad an der Tankstelle draußen übernachtet mit nur einem Schlafsack, der bis zum Bauchnabel geht. Wie schlimm kann dein Problem jetzt hier aktuell in der Situation sein? Vergisst du zwar auch ganz oft, aber es gibt dann die Momente, wo du dann, wie gesagt, von außen drauf guckst und dann realisierst, ey, du hast schon ganz andere Dinge in deinem Leben irgendwie gelöst und das, glaube ich, das hilft dir halt als Mensch extrem weiter und du merkst ja in der heutigen Zeit, dass halt, ob es jetzt auf der Arbeit oder im Sport auch, wie groß der Druck für manche Leute teilweise dann auch mittlerweile geworden ist. Und mir persönlich hilft das dann schon zu sagen, hey, ich bin über mein Limit schon so oft drüber hinausgegangen, das hier fordert mich jetzt gerade nicht, das ist jetzt hier keine Herausforderung. Und dann
Ja.
ist die Ampel halt 10 Sekunden länger rot.
Ja, es ist eine Resilienz, die man dann dabei entwickelt, ne? Also, und diese mentale Stärke, von der ja immer alle reden und die wenigsten wirklich für sich haben. Also
Ja, das
voll.
ist so ich sag mal, das ist ja der Werbespot von Nike, Just Do It. Und so wird das dann halt auch, ne? So, ja, Just Do It. Mach's doch einfach so. Was soll
Mach's
passieren?
einfach, ja. Voll.
Ich meine, wir alle, also ich bin jetzt in der glücklichen Situation, ich habe zwar ein Staatsexamen in der Medizin gemacht und habe da auch gearbeitet und habe auch schlimme Sachen gesehen, aber jetzt aktuell arbeite ich in der Fahrradindustrie. Ich mache einen Sport, der mir sehr viel Spaß macht. Das heißt, wie wichtig kann das sein, was ich mache in Bezug auf Menschenleben? Gar nicht. Also das heißt, wenn ich einen Fehler mache, stirbt keiner. Ja. Und das muss man sich halt auch immer bewusst machen, dass wie relevant ist das, was ich mache, wirklich am Ende. Und das meiste, was wir am Tag machen, ist nicht relevant für irgendein Menschenleben. Und dementsprechend kann man das, glaube ich, immer ganz gut dann von außen auch so betrachten.
Voll. Das Ergebnis ist auf jeden Fall ziemlich cooler Content, der. Und deswegen sage ich, wir müssen über Basti reden, weil ich weiß tatsächlich noch, wie, als wäre es heute gewesen. Basti ist nämlich auch derjenige, der tatsächlich meinen ersten Triathlon so mitgefilmt hat. Und als ich das erste Mal diesen Film gesehen habe, dachte ich so, boah, Basti, du Gott, so, wie hast du das gemacht? Bei dem Ergebnis dachte ich immer so, mit wie viel Feingefühl hast du mich da begleitet? Und ich empfinde es überhaupt nicht als aufdringlich. Entsprechend natürlich die Frage, was du können musst, ist das eine. Aber was so ein Content-Creator von mir aus, also das ist viel zu wenig, ein Videograf, wirklich, der kann das, das ist ein Handwerk. Wie wichtig ist, dass der solche Skills mitbringt und vielleicht auch Skills, die man jetzt gar nicht an Bildbearbeitung oder Farbgebung oder Ton oder Kamera halten bemisst, sondern welche menschlichen Skills muss der mitbringen, damit das so im Duo auch funktionieren kann, wie in Endless ja ziemlich deutlich wird, dass ihr ein Duo seid. So.
Naja, zum einen ist es halt so, muss er erstmal das Skill mitbringen, dass er mit mir als Person umgehen kann. der weiß halt, glaube ich, mittlerweile auch so, es gibt Situationen, da lässt er mich dann in Ruhe, wenn es halt irgendwie gerade stressig wird etc. Und da hat er schon ein ziemlich gutes Feingefühl auch. Oder das, ich sag mal, ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie zusammen groß geworden sind. Wir kennen es jetzt noch nicht mal ein Jahr, arbeiten jetzt irgendwie seit einem Dreivierteljahr zusammen. Und in der Zeit ist es halt so, teilweise verstehen wir, also habe ich für mich das Gefühl, versteht er mich dann auch blind. So, ohne dass ich irgendwas sage, weiß er ganz genau, okay, jetzt ist gerade gut oder jetzt ist gerade schlecht. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und der schafft es halt, eine Umgebung um dich herum aufzubauen, die du als angenehm empfindest. Und das merke ich zum Beispiel auch. Wir haben vor dem Badlands-Film haben wir ja schon dieses Transcontinental-Ding gemacht, was ja im Grunde genommen am Ende für mich mit dem DNF geendet ist. Das heißt, für einen Videografen dann am Ende natürlich storymäßig sehr schwer umzusetzen, ohne dass er mir jetzt damit, ich sag mal, vollkommen in die Fresse haut, dass da irgendwie am Ende steht, ja, der hat es aber verkackt, der Typ, und deshalb ist der Film jetzt nicht so cool geworden. Das ist eine Sache. Aber auf der anderen Seite ist es so, als Beispiel hat er für diesen Film auch ein Interview mit meiner Frau gemacht und die tut sich zum Beispiel vor der Kamera, ich sag mal, sehr schwer. Für die ist es halt nicht normal, vor der Kamera ein Interview zu geben und die hatte da ihre Probleme mit, aber er hat halt das Setup so hingebastelt, dass es für sie auch gar kein Thema war, ein Interview zu geben. Und ich glaube, das ist einfach so die hohe Kunst, dass er das schafft, dass man die Kamera innerhalb von einer Sekunde vergisst. Und für mich ist es mittlerweile normal, wenn der irgendwie neben mir steht und irgendwas filmt, dann verstelle ich mich nicht, dann ist es einfach so, wie die Situation das gerade hergibt, weil ich das mittlerweile kenne. Aber es gibt halt auch viele Leute, die können damit nicht umgehen. Und er schafft es halt, diese Leute so zu führen oder zu guiden, dass die das gar nicht merken und trotzdem am Ende natürlich rüberkommen. Und das ist, glaube ich, eine Gabe, die wenigsten haben. Und noch dazu ist er halt einfach extrem kreativ. Also in meinen Augen ist er schon fast, oder ist er ein Künstler, weil der sprudelt halt vor Kreativität und der muss natürlich am Ende auch eine Story über diesen ganzen Film erzählen. Und da würde ich ja lügen, wenn ich jetzt am Ende sage, ich habe da irgendwas zu beigetragen. Das ist sein Baby. Klar, ich bin ja am Ende derjenige, der vor der Kamera steht und das Rennen da fährt, was wahrscheinlich jeder Mensch irgendwie covern könnte, irgendwie mit einer Videokamera. Aber es geht ja darum, am Ende diese Geschichte zu erzählen und das den Leuten auch so rüberzubringen. Und das schafft er halt. Und der ist sich halt auch für nichts zu schade. Also der ist halt ähnlich so wie ich, wenn es halt ein Ziel gibt, dann arbeitet er dafür und dann ist ihm auch egal, welche Uhrzeit wir haben oder welche Hürde der überspringen muss. Marokko beispielsweise, Drohnenflugverbot. Was für einen Videografen, glaube ich, in so einer Landschaft natürlich Worst-Case-Szenario ist, dass du keine Drohne einsetzen darfst. Ja, dann kommt er halt mit Ideen um die Ecke, wo wir am Ende eine halbe Drohne hatten, die er dann irgendwie an einem super langen GoPro-Stab quasi geführt hat, als Beispiel. Und das sind so Skills, für den ist es nicht nur ein Job, Und das merkst du halt in jedem Belang, was der macht. Und ich kann mich immer auf ihn verlassen und bin da auch super dankbar, dass er da so viel Energie und Zeit halt auch reinpackt.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, was du gesagt hast. Es ist halt eine Kunst, eine Profession, definitiv. Und es trennt halt auch irgendwie den Vlog vom Film. Das finde ich extrem wichtig, das zu differenzieren. Und das ist halt nicht so, ja, habt ihr doch so ein YouTube-Video gemacht. Nee, das ist ein Film, ja, das ist eine Geschichte. Da sind Schnittbilder dabei, wo ich mir dann immer so denke, einfach Chapeau, dass du, der muss ja die Geschichte schon vorher so ein bisschen im Kopf gehabt haben, ohne das ausgesprochen zu haben, ohne das vielleicht fixiert zu haben, weil so viel darfst du dich nicht einschränken, du musst ja auch auf dich zukommen lassen. Aber das zu sehen und während das alles geschieht, schon die relevanten Punkte rauszunehmen, das ist halt wirklich ein Können. Und das, bin ich definitiv jemand, das macht dann einfach Spaß, guten Content zu sehen, ja. So, wo du siehst, da hat jemand dran gearbeitet, der wirklich Freude an dieser Sache hat. Und das bei all den Tonnen von Content, die es da draußen gibt,
ja,
das ist genau der feine Unterschied, finde ich persönlich. Also ich weiß es heute viel mehr zu schätzen, wenn ein Film dabei rauskommt, als ja, vielleicht vor 5, 6 Jahren. Das nur deswegen, weil es mittlerweile so viele Filme gibt oder so viele Content-Pieces da draußen, dass du echt einen Unterschied machen musst von dem, was da das Ergebnis ist. Also insofern, ich bin großer bekennender Basti-Fan, er weiß es ja auch sozusagen.
Ja, so wie du schon sagst, es existiert halt mittlerweile zu allem irgendwie was da draußen. Das fängt halt bei sehr, sehr schlechten Sachen an und endet in teilweise hochprofessionellen Kreationen.
Ich wollte dann nochmal, bevor das jetzt nämlich falsch ankommt, das heißt nicht, dass Vlogs was Schlimmes sind. Das hat beides eine Daseinsberechtigung, das ist ganz wichtig. Ne? Das eine ist auch was ganz anderes. Also es ist nur einfach die, wie soll man das dann sagen, die Definition dessen ist für mich extrem wichtig, einen Unterschied einfach zu machen. So.
Ja, aber es ist ja so mittlerweile, dass jeder sich ja mittlerweile so ein bisschen als Content-Creator versteht und die wenigsten haben halt wirklich so dieses Feingefühl am Ende, um was richtig Gutes zu produzieren. Und in der heutigen Zeit hast du halt eine riesengroße Bandbreite in der Qualität der Sachen, die da abgeliefert werden. Und das ist halt das Gute, dass er halt seine Sachen auch irgendwie 10-mal überdenkt. Und die größte Herausforderung ist wahrscheinlich für ihn die Zusammenarbeit mit mir in Bezug auf die Art und Weise der sportlichen Veranstaltung, weil, keine Ahnung, wir fliegen zusammen nach Chile, also wir sind irgendwie, keine Ahnung, dafür um die halbe Welt geflogen, dann fahre ich das Rennen und nach 250 Kilometern ist bei mir Feierabend, weil ich krank geworden bin. So, ja, also mit anderen Worten, da fehlen 750 Kilometer, um das Rennen zu finishen.
Ja, aber er hat da drauf gehalten, ne?
Und ja,
er hat,
ja,
also ohne dann schlimm drauf zu halten.
Ja, ja, genau. Und trotzdem ist es ja so, also mit anderen Worten, ich habe ihm ja einen fetten Strich durch seine, ich sag mal, Grundidee gemacht zu dem Film. Weil klar, wäre es für ihn cooler, wenn ich das Ding so wie bei Badlands gewonnen hätte, weil dann wäre es halt einfach was Cooles zu produzieren. So, dann hast du halt gute Bilder. Aber so ist es so, musste er sich halt auch da mega schnell umorientieren. Okay, der hat das hier verkackt. Und ich bin dann beim Checkpoint ausgestiegen und da hörst du halt keinen Vorwurf so, hey, also ich selber fühle mich dann ihm gegenüber natürlich auch schlecht, weil ich mir denke, hey, der ist mit mir um die halbe Welt geflogen, um das zu machen und ich sitze auch 250 Kilometer am Straßenrand. Aber dann kommt von ihm halt so ein Satz wie, Junge, alles gut, denk dran, Marokko ist das große Ziel und das haben wir auf, also der hat so das große Big Picture im Hinterkopf in dem Fall. Und auch dann fliegst du nach Marokko. Und sage ich auch ganz ehrlich, Marokko war jetzt auch nicht easy. Das hing ja auch teilweise am seidenen Faden, dass du denkst, boah, ich kann nicht mehr, ich steige aus, ich bin halb tot gefroren oder wie auch immer. Und auch da wäre es natürlich cooler gewesen, wenn ich es wahrscheinlich am Ende gewonnen hätte für ihn, für die ganze Story. So, okay, Misserfolg in Chile und jetzt gewonnen im Atlasgebirge, jetzt bin ich Dritter geworden. Aber auch da muss er sich dann schnell wieder umorientieren, sich Sachen überlegen, die in der Story am Ende verpacken. Das sind ja alles so die Herausforderungen, die meisten Leute ja gar nicht sehen. Die denken immer nur so, okay, da läuft irgendein Videograf nebenher, der mit der Videokamera ein bisschen draufhält und der schneidet das am Ende ein bisschen zusammen, legt Musik drunter und dann ist gut. Ja. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und
also bei Fotos genauso, ne? Auch so Nils, großartige Fotos, Nils Länger.
Ja, ja.
Also diese Badlands-Bilder, dass du das überhaupt in dem Moment, wo diese Emotionen transportiert werden könnten, überhaupt den Auslöser drückst, dafür musst du schon extrem viel vorher, das ist auch wieder der Weg dahin, ja? Das ist das, was man alles nicht sieht, die Jahre der Erfahrung und so.
Genau,
das ist beim Content generell immer so. Das
und du musst die Leute natürlich auch ein bisschen kennen, mit denen du da was machst, aus deren voll. Sicht, weil ich sag mal zum Beispiel auch Nils oder ein Basti, die gehen auch mit dir ins Badezimmer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, als Beispiel, ich bin bei Badlands dann irgendwann ins Zimmer gekommen und bin dann natürlich direkt duschen gegangen. Ja, das war den beiden scheißegal, die sind mir hinterher in die Dusche, so nach dem Motto, ne? Und da kennen die halt auch keine Scheu und das ist halt auch super wichtig,
ja.
Weil du genau in diesen Momenten ja diese Emotionen halt auch einfängst, weil wenn der jetzt irgendwie 5 Minuten vorher sagen würde, ah ja, ich warte da in der Dusche auf dich oder wie auch immer, das würde die Situation halt vor der Kamera komplett verändern und so ist es einfach so, die rennen hinter mir her, ich merke es teilweise gar nicht und dann entstehen diese Bilder, aber das musst du natürlich auch an deren Stelle wollen und Beispiel Nils Lengler, der hat zum Beispiel bei Badlands kurz vor Almeria war so ein Strandabschnitt, wo wir laufen mussten durch den tiefen Sand. Und das war irgendwann morgens am zweiten Tag. Das heißt, du hattest schon ordentlich Kilometer an den Beinen, du bist gut angenockt. Und dann musst du da irgendwie eine halbe Stunde durch den Sand schieben. Also mit anderen Worten, du bist maximal angepisst auf den Veranstalter und alles, was um dich herum abgeht und dann stand Nils halt da und hat halt fotografiert und der hat sich halt in dem Fall von mir einiges anhören müssen. Ne? Also auch Sachen, die sollte man so nicht mehr wiederholen. Die habe ich dem halt immer an den Kopf geschmissen, obwohl er eigentlich eher derjenige ist, der eigentlich am wenigsten dafür kann. Aber er kriegt es halt in dem Fall ab und so ist es zum Beispiel mit Basti auch ganz oft. So wie oft habe ich dem schon irgendeinen Kram während des Rennens an den Kopf geschmissen, so, wo der sich wahrscheinlich dachte so, boah, ist ein Snickers, du wirst zu Diva. aber das sind Sachen, da sind die auch hart im Nehmen, die Jungs, ne? Und das weiß ich natürlich dann auch zu schätzen. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Und da kennt man sich dann halt auch so ein bisschen. Und im Nachgang entschuldigt man sich dann und sagt so, hey, das war echt nicht persönlich gemeint, tut mir echt leid. Aber da fallen schon auch ein paar unschöne Worte.
Ja, voll. Voll. Und da ja, wenn ich da heulend vor der Kamera stand und dann musste er noch irgendwie, das war nämlich auch bei mir hart an der Grenze, dass ich das Ding überhaupt weitermache, sondern dass ich nach dem Schwimmen, was bekanntlich beim Triathlon gerade mal die erste von 3 Disziplinen ist, wollte ich eigentlich aufhören. Und dann dachte ich mir so, ah nee, aber der Basti ist ja jetzt hier, ich kann jetzt nicht aufhören.
Ja.
So, das kann ich nicht bringen, so, ich muss es irgendwie weitermachen.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das waren so zwei der Sachen, die mich im Atlasgebirge halt auch extrem motiviert haben. Zum einen natürlich meine Frau, die super viel in den Monaten zuvor da verzichtet hat und ich habe dann immer gesagt so, hey, ich friere mir jetzt hier gerade in Marokko den Arsch ab, aber die ist im kalten Deutschland alleine, also was soll ich ihr jetzt im Nachgang erzählen, ich bin ausgestiegen, weil mir kalt war, kann ich halt nicht bringen und zum anderen natürlich Basti, der, es hört sich immer so easy an, so ja, der fährt das Rennen und Basti fotografiert so ein bisschen und filmt ein bisschen nebenher, aber auch der hat schlaflose Nächte, wo der halt irgendwie nachts um 3 Uhr in irgendeinem Berg da auf mich wartet, um irgendwie diese eine Szene einzufangen. Das heißt, der hat auch extrem Schlafentzug und fährt da an den 2 Tagen fast 2000 Kilometer Auto, um den ganzen Kram zu covern. Da ist natürlich dann auch der Gedanke so, ey, ich kann jetzt hier nicht aussteigen, ne? Der könnte ich dem nicht in die Augen gucken danach, wenn ich jetzt hier irgendwie Murks mache und das Rennen aufgebe, obwohl ich vielleicht sogar auf Platz 3 liege. Natürlich ist es eine Motivation dann auch zu sagen, okay, jetzt für ihn oder für meine Frau oder für wen auch immer, ist mir jetzt gerade scheißegal, was ich darüber denke, aber ich ziehe das jetzt für die einfach durch und bringe jetzt voll. Zu Ende.
Und das kann jeder, der bei einem Wettkampf an der Startlinie steht, der kennt es. Weil du hast diese Verpflichtung in dem Moment so, Alter, das haben, nicht nur du hast verzichtet, alle haben verzichtet.
Ja,
so,
genau,
jetzt bringt
genau.
Das Ding zu Ende da.
Ja.
So, also da tritt man sich dann selber in den Popo.
Ja.
So ein bisschen auch. Genau, ich würde allerdings tatsächlich zum Abschluss, weil kommen, aber mit Blick auf den Film natürlich, 3.5. geht's los, Kinotour.
Genau.
Da gibt es etwas Besonderes sozusagen und da würde ich gerne einmal drüber sprechen, weil die Einnahmen sozusagen, Tickets und so weiter, die gehen nicht straight auf euer Konto, sondern de facto sollen die auch was bewirken. Vielleicht kannst du mal kurz aufklären, was so jetzt die nächsten Tage, wenn der Podcast rauskommt, ist es ungefähr 2 Tage, kann auch 3 Tage vorher sein, vorm Start der Kinotour und das ist, glaube ich, in Köln startet ihr, ne? Und dann geht's weiter. Und wo kann man den Film sehen? Was ist das überhaupt für ein Film? Und was kann man damit Gutes tun, wenn man sich das Ganze tatsächlich auch anguckt?
Wo fange ich an?
Also, so sorry, sind immer 35 Fragen bei mir manchmal. Ja, so sorry. Aber dann weißt du so, was so die Hard Facts sind auf der Antwort.
Genau, also der Film erstmal an sich, Endless, der erzählt halt die Geschichte vom Rennen in Chile bis zum Rennen in Marokko. Und genau das, was wir ja gerade schon ein bisschen thematisiert hatten, so nicht nur rein dieses Rennen, sondern auch dieses über Limits drüber hinausgehen und das Limit finden und die Idee, die Leute da draußen zu motivieren, auch mal einfach. Und wenn es nur, keine Ahnung, ist, dass ich jetzt sage, ich bin sonst immer 10 Kilometer gelaufen, heute laufe ich mal 11 Kilometer, so einfach aus dieser eigenen Komfortzone mal rauszukommen, das soll der Film so ein bisschen die Botschaft halt transportieren. Wir haben uns entschlossen, mit unseren Partnern eine Kinotour zu machen oder Filmtour. Wir starten am 3.5. bei Ryzen in Köln, also im Flagship-Store. Gehen dann weiter nach Stuttgart ins Vizencafé und sind dann noch im Massiv Central in Frankfurt und am Ende nochmal im Rose Store in München.
Und da sehen wir uns.
Genau, da sehen wir uns dann. Dafür haben wir einen Ticketpreis von 9 Euro, wo wir halt ganz klar gesagt haben, wir würden oder wir möchten das Geld halt an den Radsportnachwuchs meines Heimatvereins spenden. Weil ich für mich einfach festgestellt habe, dass der Radsportnachwuchs in den letzten Jahren ja kurz davor ist, komplett von der Bildfläche zu verschwinden und wir da dringend was machen müssen. Und das ist sicherlich erstmal nur ein kleiner Schritt, aber ich glaube, man muss einen kleinen Schritt gehen, wenn man überhaupt mal einen Schritt gehen will. Und mit diesen Einnahmen erhoffe ich mir so ein bisschen, dass zum Beispiel Fahrräder angeschafft werden können für Kinder zum Beispiel, wo die Eltern sich das nicht leisten können. Mhm. Oder dass zum Beispiel auch, ich sag mal, räumlichen Transfer, ich sag mal, ganz einfach runtergebrochen, Spritkosten gestellt werden können für Eltern, die sich bereit erklären, die Kinder auch öfter mal abends zum Beispiel nach Karstbüttgen auf die Bahn zu bringen, zum Bahntraining, weil ich das auch als sehr wichtig empfinde. Genau, das sind so die Ideen, die dahinter stehen. Und da gehen die Ticketeinnahmen wirklich zu 100% an den Verein am Ende. Das heißt, wir haben es geht nicht darum, dass wir irgendwie mit den Tickets Geld verdienen, sondern das werden wir 100%ig spenden. Weil der Film halt einfach durch unsere Partner, also sprich Rose, Ryzen, Lama Choco, einfach komplett durchfinanziert ist. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter den Ticketeinnahmen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, Tickets in dem Fall wichtig, weil du auch so ein bisschen skalieren musst, okay, wie viele Leute kommen am Ende, weil wir natürlich auch vor Ort ein paar Getränke zur Verfügung stehen haben durch die einzelnen Locations und ja, das muss ja alles so ein bisschen auch, Sitzplätze müssen geregelt sein und ist jetzt für uns das erste Mal, das ist brutal viel Arbeit, hört sich mal so easy an, ja, wir schmeißen mal irgendwo einen Beamer an und gucken mal so ein bisschen Film. Aber so im Nachgang, was das an Arbeit in den letzten …
Das ist ein Event.
Also. Ja, es ist brutal. Also ich habe das komplett unterschätzt, muss ich sagen. Ich war da am Anfang Feuer und Flamme für die Idee. Mittlerweile bin ich so, dass ich denke, oh,
ärgere ich mich. Dass ich
nee, das jetzt nicht. Also ich habe da schon echt Bock drauf. Ich freue mich auf die Abende, weil es auch so ein bisschen so den Leuten auch die Möglichkeit geben soll, so ein bisschen freie Gesprächsrunde nach dem Film überzugehen. Das haben wir auch bei Rose im Store schon mal im Oktober gemacht. Das kam sehr gut an. Also mit anderen Worten, so ein bisschen auch in der Community zu arbeiten, worauf ich extrem Bock habe. Aber ja, ich habe das extrem unterschätzt und Basti kommt jeden Tag mit einem neuen To-Do um die Ecke, was wir noch machen müssen. Der arbeitet aktuell, glaube ich, rund um die Uhr für dieses Ding. Also auch da wäre es ohne ihn gerade wieder mal nicht möglich. Es ist schon sehr, sehr viel Arbeit, die meisten Leute, glaube ich, gar nicht so sehen, wenn man sowas macht oder die ich ja bis dahin auch nie gesehen habe, wenn irgendjemand sowas in der Richtung mal vorgestellt hat. Und jetzt bin ich echt froh, dass es demnächst dann losgeht und wir einmal durch halb Deutschland tingeln, um diesen Film vorzustellen.
Das ist dann das Ende einer langen Geschichte.
Es ist für mich
oder der Beginn einer neuen Geschichte.
Genau, das ist eigentlich eher so der Beginn einer neuen Geschichte, weil ich jetzt für mich einfach festgestellt habe, dass was ich aktuell mache, so dieses Rennen fahren, das Ganze zu dokumentieren, die Leute zu inspirieren, mit der Community zu arbeiten, Feedback zu bekommen, so wie, hey, du hast mich extrem inspiriert, das war noch nie vorher auf meiner Agenda und das ist erst seit Badlands so. Also früher war es für mich halt so das Wichtigste, ich gewinne einen Pokal, weil egal wo ich starte, ich will gewinnen, ich will einen Pokal gewinnen oder eine Medaille haben. Das ist mir für mich mittlerweile absolut in den Hintergrund gerückt, weil mich mittlerweile fasziniert das viel mehr, wenn mir Leute sagen, ich habe sie inspiriert. das hätte ich niemals gedacht, dass ich das mal so sehen würde, weil mir das bis dahin eigentlich immer, ehrlich gesagt, scheißegal war. Aber so mittlerweile ist das so auch mein Anreiz, in die Richtung zu gehen und den Leuten halt oder der Community was zurückzugeben und auch vielleicht eine Community aufzubauen. Ich meine, ich bin recht früh in diesem Bereich drin gewesen. Auch diese ganze Gravel-Geschichte kann ich, glaube ich, sagen, dass ich da schon tief drin bin, auch aus Berufswegen. Und das fasziniert mich total, so auch vielleicht den Weg, den dieser Sport geht, vielleicht ein bisschen mitzubestimmen oder mitleiten
voll,
zu können.
Voll.
Und das ist für mich auch aktuell so ein riesengroßes Ding. Und ja, und außerdem dieses Jahr haben wir große Projekte geplant, was so Rennen angeht, etc.
Was kommt dann noch?
Also wie gesagt, wir fliegen nach Amerika zu Unbound. Chile steht wahrscheinlich Ende des Jahres nochmal. Da habe ich ja noch eine Rechnung offen. Island, dann haben wir noch
Was ist in Island?
Island ist ein Gravel-Rennen, also ich würde sagen, so eins mit der größten in Europa. Also The Reefed heißt das.
Wie heißt das?
The Reefed.
Ja, habe ich gesehen. Lustig. Ja. Bin ich offensichtlich in eine Target Group bei Instagram reingefallen und hätte das Ding gewinnen können, sozusagen, in Anführungszeichen. Aber auch spannend. Ja, also ich habe es gesehen, ich kann es vorher noch nicht drüber gestolpert. Und dachte mir so, boah, das sieht mega geil aus. Also voll.
Es passt halt eigentlich so überhaupt nicht in meinen Formaufbau rein, muss ich sagen, zu meinem
es
Highlight.
Es ist auch ein bisschen, ist nicht Sommer, ne?
Nee, das ist auch so der Punkt wieder. Aber ich will das. Also A, ist es von Berufswegen aus sehr wichtig und B, freue ich mich einfach auf Island, das auch mal zu sehen. Mhm. Dann geht es halt im August weiter mit einem ziemlich großen Highlight. Ich sag mal eher so im fernöstlichen Raum, ohne das jetzt näher definieren zu wollen, mit einem ziemlich krassen Rennen, wenn das alles so klar geht. Und ja, dann ist noch ein sehr, sehr großes Ziel am Ende des Jahres, also im Oktober, die Gravel-WM. Und es wird jetzt ja dieses Jahr auch eine Gravel-DM geben, die glaube ich, ganz interessant ist. Von da an, ich glaube, dass da schon noch ein paar Highlights irgendwie dieses Jahr auf mich zukommen werden. Und dann, wie gesagt, im November gerne nochmal nach Chile, wenn es irgendwie hinhaut, weil da ist noch eine Rechnung offen. Und das Coole an dem Format in Chile ist, es findet alle zwei Jahre in einer anderen Region statt. Dieses Jahr ist Patagonien und ich glaube, nach Patagonien sollte man generell mal reisen, wenn man die Möglichkeit hat. Und da freue ich mich dann auch schon drauf.
Und wenn man das Ganze verfolgen will, dann kann man das natürlich über die bekannten Kanäle tun. Dazu alle Links und was man so wissen muss, natürlich in den Shownotes.
Genau.
So muss es sein.
Genau.
Hey, Sepp, vielen Dank für diese Story. Und ich würde sagen, die ist diesmal auch tatsächlich eine das Wort Story wert, weil wir haben über ganz, ganz viel gesprochen und ist länger geworden, als ich jetzt dachte. Ich habe viel mehr von deiner Zeit in Anspruch genommen, als ich eigentlich wollte. Aber ich fand es irgendwie cool, weil ich auch finde es auch wichtig, dann deinen Blick auf die Szene so zu hören. Insofern, ich freue mich auf die Kinotour. Ich würde auch jedem aktuellen Zuhörer empfehlen, mal dann in den nächsten Tagen vielleicht mal bei Pushing Limits auf den Instagram-Kanal zu gucken. So als Tipp. Und vielleicht sieht man sich ja dann doch noch irgendwo da draußen.
Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Das war wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr tiefgehender Podcast. Und das
ist ein bisschen
muss ich
anders,
sagen,
ist nicht so lustig. So, ich bin leider nicht Nick und Nils, I'm so sorry.
Ja, das muss es ja auch gar nicht sein. Also es gibt ja auch, wie gesagt, ernste Themen und ich glaube, dass es genau das Format ist, so dieses Story-Ding, dass die Leute einfach mal so ein bisschen hinter der eigentlichen Story beleuchtet. Also klar, du siehst natürlich nach außen hin immer die perfekt bearbeiteten Bilder irgendwie bei Instagram und Co., aber viel mehr siehst du ja gar nicht. Von da an das Format mega cool, auch mal so die Geschichte dahinter zu beleuchten, was die meisten gar nicht mitbekommen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und für den Klamauk sind dann am Ende wieder Nico Nils zuständig. Der übrigens auch mal sehr, sehr witzig ist, muss ich sagen.
Also, ja. Das machen wir dann beim nächsten Mal, was es eigentlich für Style-Regeln beim Gravel-Rennen und sowas gibt, um nochmal zu den Tridominati, dieses noch nicht geschriebene Buch, um dann
noch Da hat Nils allerdings auch noch ein bisschen Nachholbedarf, weil ich glaube, da lebt er noch vor 10 Jahren irgendwie so. Von an der Stelle, Nils, wenn du das hörst, kannst du dich gerne mal melden. Du hast Nachholbedarf.
Ich sag's mal mit Nachdruck. Also, hey, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf den Film und ich glaube, man wird ihn dann nicht nur bei der Filmtour dann sehen können, sondern danach wahrscheinlich auch über die bekannten Wege.
Genau, da wissen wir noch nicht genau wann und wo, aber da arbeiten wir auch schon dran, ja.
Watch it, like it, write it. In diesem Sinne, vielen Dank, Seth.
Wir sehen uns in München. Ciao, ciao.